Willkommen zur neuen Episode. Der Downhill World Cup 2025 bringt große Veränderungen. Neue Regeln, krasse Teamwechsel und ein überarbeitetes Quali-System. Was das für Fahrer und Teams bedeutet, diskutieren Markus Pekkol und Gregor Sinn. Wer profitiert, wer muss zittern? Und kommt mit den Getriebebikes die nächste Revolution? Bleibt dran, es wird spannend.
Pokal oder Spital? Der MTB News Podcast. Mit Markus, Hannes und Moritz.
Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich habe einen Gast bei mir, den Markus Pekkol, ist wie versprochen am Start. Und der Markus und ich, wir werden heute über die Weltcup-Downhill-Teams nochmal sprechen. Da hat sich ja einiges getan, es gab viele Regeländerungen, dementsprechend viele Teamwechsel. Und da wollen wir uns nochmal so ein bisschen mehr im Detail angucken, was ist da passiert, wie wirkt sich das aus. Ganz besonders unter dem Stichpunkt natürlich, dass es ja dieses Jahr ein anderes Qualifying-Format quasi gibt, um im Weltcup überhaupt teilzunehmen. Es gibt 15 Teams, die quasi eine Karte, ein golden Ticket für die komplette Saison bekommen. Dann gibt es noch 5 Wildcards. Dann gibt es noch 8 Wildcards pro Rennen. Ist eine super komplizierte Sache. Es gibt 30 Teams insgesamt. Und Markus, wir gucken uns das jetzt heute mal gemeinsam an, beleuchten mal ein paar Besonderheiten, würde ich sagen. Und ja, dann legen wir gleich mal los auf jeden Fall.
Ja, freut mich auch, da hier zu sein bei dir. Spannendes Thema natürlich. Veränderungen bringen immer auch so ein bisschen die Chancen mit sich und vor allem gerade für uns Enthusiasten, Nerds, Kommentatoren von diesem ganzen Weltcup ist es natürlich spannend, weil wir Foto haben und ja, wir auch ein bisschen ins Ungewisse reinsteuern.
Ja.
Und es macht das Ganze wirklich sehr, sehr spannend, würde ich mal sagen. Es war extrem viel Dynamik, Bewegung in den Teams drinnen. Wahrscheinlich so viel wie noch nie. Die Teams mussten strategisch denken aufgrund der Gesamtpunktezahl ihrer Top 4 Athleten, ja. Athletinnen, egal ob jetzt Herren, Damen, dann Junioren was nachkommen. Und das schafft auch also eine gewisse Dynamik innerhalb des ganzen Fahrerfeldes. Die ganze Nachwuchsarbeit muss, glaube ich, neu beleuchtet werden, wird neu beleuchtet, was auch einen Vorteil mit sich bringt. Und ja, von dem her, glaube ich, können wir auf eine sehr, sehr spannende erweiterte Saison mit 10 Rennen. Ja, im Summe, glaube ich, in der Kommunikation sehr, sehr viele positive Themen. Ja. Gibt natürlich auch viel, kann man ganz ehrlich sagen, viel natürlich Kritik, es gibt Ängste, es gibt Sorgen, gibt es ein Downrating vom Sport, wie sieht es mit vielen Fahrern, so eher die Privatteams und so weiter werden da vielleicht ausgeschlossen, aber am Ende des Tages wird sich dann nach der Saison zeigen oder mit der Saison, wie sich das Ganze dann auch entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Nein, es wird wirklich super spannend. Ja, du hast es schon auch mal angeschnitten, ich hatte es gesagt, 15 Teams kriegen ein Ticket für die ganze Saison, dafür zählen die Punkte der 4 besten Fahrer, egal ob Elite oder Junioren. Die Finalpunkte werden zusammengerechnet von jedem Rennen. Da gibt es noch keine offizielle Liste von der UCI bis jetzt. Es gibt die offizielle Teamliste mit den Fahrern. Wir wissen genau, wer fährt für wen. Aber die UCI hat sich jetzt noch nicht geäußert, wer hat jetzt diesen super wichtigen Teamstatus, dass man wirklich weiß, hey, wir sind die ganze Saison safe bei jedem Rennen am Start. Aber es gibt da natürlich einen Haufen Quellen im Internet, da haben sich schon viele Leute hingesetzt, haben mal die Punkte zusammengerechnet. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Kann natürlich sein, dass ja irgendwie die UCI minimal anders rechnet, aber eigentlich dürfte das stimmen. Da können wir uns, denke ich, drauf verlassen, dass das so ist, wie wir uns das jetzt hier vorgelegt haben quasi. Und jetzt wollen wir durchgehen, vor allem die Top-Teams, aber auch ein paar Teams, die vielleicht weiter hinten gerankt sind, aber vielleicht eine interessante andere Strategie verfolgen. Und genau, ja, es ist so, wenn man diesen 15 Teams nicht ist, dann gibt es halt diese 5 Wildcards, die werden ausgelost nach Ergebnissen natürlich, aber auch nach Social-Media-Präsenz, wie cool das Pit-Setup ist und so weiter. Da müssen wir uns auch noch gedulden, wann die bekannt gegeben werden. Und dann gibt es noch diese 8 Wildcards pro Rennen. Ist natürlich blöd, wenn man da als Team reinrutscht irgendwie. Ist ja auch, du kennst es ja aus, doof mit der Sponsorenverhandlung wahrscheinlich, oder? Wenn man sagt so, puh, wir brauchen Summe X von euch und das und das Material, aber wir können jetzt gar nicht garantieren, dass wir bei jedem Rennen am Start stehen. Wir müssen halt immer drauf warten, bis die Warner Brothers und die UCI sagt, okay, go, ihr dürft wieder nächste Woche mitfahren.
Da sind wir jetzt am Anfang einfach rein noch beim Spekulieren. Da spekulieren wir auch dahin und glaube ich, vielen Teams wird es noch so gehen, wenn die Liste nicht final draußen ist und gerade nach dem ersten Jahr kann da dann abgerechnet werden, dann hat man dann wirklich wie sagen wir, für das zweite Jahr oder gerade Mitte des Jahres, wenn dann die Sponsorenverhandlungen eigentlich für 26 losgehen, einfach mehr Orientierung. Mhm. Man muss aber auch sagen, die Top-Teams sind gesetzt. Die 5 Wildcards, was hinten nachgehen, können wir jetzt dann rausarbeiten, die wahrscheinlich bekommen. Dann hat man 8 Wildcards pro Rennen. Dann, das sind vielleicht eher die kleineren Teams, die was gar nicht das Budget haben, die 10 Saisonrennen zu bestreiten. Da geht es darum, auch reinzuschnuppern in Weltcups. Bin ich dafür vorbereitet, sind meine Juniorenfahrer, Fahrerinnen darauf vorbereitet. Also man kann das auch, glaube ich, versuchen, wieder nüchtern zu sehen und zu beantworten. Und man sieht beim Rennradbereich, da gibt es diese 20 Teams, da hat es am Anfang, wahrscheinlich kenne ich jetzt nicht auch, wahrscheinlich auch Unstimmigkeiten, Unsicherheiten gegeben, so wie das immer ist. Ja. Aber grundsätzlich geht es ja dann auch bei diesen 15 Teams plus 5 mit der Wildcard um den Parkplatz vor Ort, um die Präsentation des Teams. Und das ist schon auch der Hintergedanke, um da auch für die Fans, für die Zuseher vor Ort ein bisschen Struktur reinzubekommen. Dass man hat nicht überall so viel Platz wie zum Beispiel in Leogang. Das braucht ein bisschen Ordnung und Struktur. Und wenn du dann als Top-Team mit den Top-Fahrer viel Geld investierst und dann bekommst du echt einen schlechten Platz vor Ort, das ist nicht gut. Und da hat, glaube ich, das auch viel hineingespielt in das ganze Thema der Ordnung und Struktur reinzubekommen. Ja. Also ein bisschen das Wildlife-Rookie-Thema, das hat es ja immer schon gegeben. Und wird auch in Zukunft die Möglichkeit sein, dass du halt noch an einem Parkplatz X dich da hinsetzen musst. Ja. Aber da muss man auch vom letzten Jahr schon sagen, wo sie dann zum Beispiel Fort William und Co. wirklich ein eigenes Zelt für die Privatteams, für die Privatfahrer gemacht haben, dass die geordnet ihren Platz haben. Ja. Also da wurde, was vielleicht im Medial und so weiter gar nicht so oft drüber kommt, vor Ort dann schon probiert, das professioneller zu gestalten.
Ja. Was es für Möglichkeiten gibt, um noch ohne Elite-Team im Weltcup teilzunehmen, da können wir den Podcast empfehlen, den wir schon letztes Jahr im Dezember oder November aufgenommen haben. Mit dir und meinem Kollegen Moritz, da haben wir voll die ganzen Regeländerungen analysiert und so, da gibt es da viele Infos zu auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gucken uns jetzt nicht jedes Team an, da gibt es schon ein Video von mir, wo ich Team alle durchgegangen bin, das verlinken wir euch hier irgendwo. Und also wenn ihr einmal quasi den Schnelldurchgang haben wollt durch alle Teams oder 90% zumindest, dann guckt da rein, sondern wir gucken jetzt ein bisschen mehr auf die Details. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Y-Team Mob an, ein Team, mit dem du dich auch auskennst, weil du ja eng mit dem Andy Kolb zusammenarbeitest und das ist ja der prominente Neuzugang bei YT auf jeden Fall.
Ja, ist, glaube ich, medial ziemlich gut durchgestartet. Andi hat es ja dann auch in der Intuition so angesprochen, es hat ja schon vor längerer Zeit Gespräche gegeben, ob sie zusammenfinden. Jetzt hat es tatsächlich geklappt und wie ich Andi so kenne und was wir gesprochen haben, sieht das, glaube ich, durchaus gut aus, dass mit Bike und Co. und Fitting fühlt sich da von Haus aus wohl, haben schon ein super Teamcamp mit Wale da in Südafrika gehabt. Ja, und bei Timo, muss man schon sagen, hat sich dann wirklich stark aufgestellt, wenn man sich voll Punkte jetzt ansieht. Bestes Team aktuell. Uschen geht vielleicht ein bisschen unter, aber es ist auch ein Weltcup-Sieger. Ja. So wie Andi den Weltcup-Sieger hat, Kasper Wulli kommt aus dem Enduro raus, es ist letztes Jahr schon ein oder andere zum Schluss auch Rennen gefahren. Hat auch
Top 20, Top 20,
also stark. Ja. Auch gut performt. Wir haben auch bei anderen Teams gesehen, dass die Enduro-Profis zieht es jetzt wieder in den Downhill rein. War so, wo ich da gefahren bin, das Enduro ist groß geworden, dann wurde da Geld und Fahrer abgezogen Richtung Enduro. Das kommt jetzt ein bisschen zurück. Kann man drehen und wenden, wie man es will. Gibt immer Gewinner und Verlierer. Aber das Team hat ja eigentlich eine Pause mal zwischendurch, nach den großen Zeiten des Aaron Greens, sind dann neu durchgestartet mit Wally und gut, die Wally sowieso, muss man sagen, dreifache Weltmeisterin hintereinander, Weltcup zwei, dreimal gewonnen.
Ich glaube auch dreimal.
Auch dreimal, also auch die Dichte, was bei den Damen jetzt schon daherkommt, wirklich brutal, brutal gute Leistungen. Können wir gespannt, also aus deutschsprachiger Sicht, glaube ich, man sieht auch so ein bisschen, bin zum Schluss gekommen mit dem YT-Mob, fast deutschsprachig natürlich, mit dem ganzen Betreuerstaff, dann glaube ich, Mondrake ist zum Beispiel sehr, sehr spanisch geworden von der ganzen Teamstruktur, natürlich amerikanische Fahrer, aber jetzt die Nachwuchsfahrer sind Spanier, man sieht es Kommensal mit den zwei extrem starken Franzosen. Also man sieht so ein bisschen wieder auch die Nationalitäten kommen zusammen.
Ich fand witzig, dass die Wally hat letzte Woche in einem Red Bull Interview gesagt, das ist für sie ja so, es war auf Englisch, und es wäre für sie ja so erleichternd, dass der Andi jetzt im Team ist, weil jetzt kann sie endlich ihre Muttersprache sprechen. Und ich dachte, sie meint damit, sie muss nicht Englisch sprechen. Aber sie meinte damit, sie muss nicht mehr Hochdeutsch reden. Sie kann Österreichisch reden. Und das fand ich schon sehr witzig.
Ja. Ich muss auch ein bisschen meine Sprache anpassen, dass da komplett im Dialekt daher sprechen schwierig. Aber natürlich für Ushin wird es, glaube ich, kannst du auch schwierig werden. Ja. Am besten nicht. Der muss jetzt einfach Deutsch lernen. Wir haben, das ist schon spannend. Wir sind das ja im Skisport, ja, wo die ganzen Norweger, Franzosen, Italiener, die sprechen alle Deutsch, weil sie wissen, dort ist der Kernmarkt, das Österreichische ist das so groß, ist wichtig. Die sprechen alle, auch die Franzosen, wirklich gutes, ansprechendes Deutsch und die Norweger sowieso.
Wusste ich gar nicht.
Das ist der Skisport ist einfach Mitteleuropa im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz zentralisiert. Das liegt in die Trainingsstadt, die wohnen ja auch zum Beispiel viele Norweger in Innsbruck. Nur jetzt das so am Rande, aber das ist durchaus so wie es im Mountainbikesport eigentlich umgekehrt war, wenn du kein Englisch konntest. Man merkt das bei den Franzosen oder wie ich bei mir auch angefangen habe. Du musst dich da anpassen, sonst bist du nicht Teil dieses Systems. Und aber jetzt muss ich schon sagen, Gott sei Dank eine sehr gute Berichterstattung von mtpnews.de, die Plattform, was da kommen mit den deutschen Fahrern, mit deutschen Teams, Henrik Kiefer, Max Hartenstern und so weiter, ist das, glaube ich, schon ganz wichtig für unseren Sport. Dann zieht das die Leute an Cube gehen und später noch einmal was gute Nachwuchsarbeit machen.
Ja, ist interessant.
Ist natürlich spannend. Das wird ein bisschen ausgeschweift, was meine Dialekt dann absichten.
Na, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, gehen wir am besten weiter, oder? Zu Komosal Makov, auch ganz, ganz, ganz weit vorne im Ranking dabei. Und das liegt natürlich auch an ihrem Neuzugang. Loris Vergier ist zu Komosal gewechselt. Ist irgendwie ungewöhnlich, weil die hatten ja schon ein krasses Team. Die haben mit Pierron einen der dominierenden Elitefahrer. Sie haben mit Miriam Nicole eine der besten Fahrerinnen. Die haben den wohl einen der zwei besten Nachwuchsfahrer gerade im Team. Und dann denken sie sich, ach, weißt du was, so ein Weltmeister, der würde uns auch noch gut zu Gesicht stehen. Was sagst du dazu? Wie ist deine Einschätzung? Es ist ja schon krass, mit zwei so Alpha-Tieren in der Elite-Klasse zusammen in einem Team. Kann das gut funktionieren?
Ist natürlich jetzt eine Vermutung von mir, von der Strategie, aber gehen wir in das Jahr 23 zurück und da war, kann man sagen, Makov de facto ausgeschalten, weil einfach sich Pierron verletzt hat. Und von der Historie wissen wir, Pierron hat Phasen der absoluten Dominanz, aber er hat Phasen von langen Verletzungen.
Ja.
Und generell häufen sich die Verletzungen leider jetzt gerade im Sport, weil alles schneller wird, das Material wird besser, das können wir nicht wegreden und dass sich manche Teams. Das kann ein Grund sein, aber sie sagen, okay, Loris Vergier wollte, glaube ich, unbedingt wechseln, wollte dorthin. Die verstehen sich ja auch, also Pierron, Vergier, Bruni, das ist ein Gespann aus der Jugend raus. Die verstehen sich, glaube ich, auch so, weil sonst wird Pierron, glaube ich, auch nicht wirklich zum Deal.
Na, kann ich mir schon vorstellen.
Wird gefragt worden sein, oder? Ich glaube schon, dass man sich unterhält, du nimm ihn wieder rein. Also du bist natürlich dein Nummer 1 Fahrer da nicht brüskieren.
Ja.
Indem du ihm vor die Nase setzt. Und das wäre schon eher gut. Vor Andorra hätten wir gesagt, ja, wirklich die Leistungen, die er wahrscheinlich zeigen könnte, hat er nicht gebracht. Jetzt transferiert er das Weltmeister-Jersey zu Komensal, was sie in der Elite nie hatten. Also das ist auch spannend. Und die beiden werden sicher gut zusammenarbeiten. Sie werden gut performen. Ob ein Alpha-Tier, dem er dann rauskommt, das wird der Saisonverlauf zeigen und der wird sich erst dann zuspitzen. Wir sehen das in allen Sportarten, sei es auch Einzelsportarten wie Skifahren, aber dann Formel 1 im Sportarten, wenn es gegen Ende der Saison um die Gesamtwertung geht und beide haben die Chance auf den Titel, dann kommt dieses Thema dann erst wirklich raus und da kann man dann beurteilen, wie sie damit umgehen können. Aber vorerst wird sie das sicher befruchten, weil wenn du natürlich im eigenen Team absolute zwei Leader hast vom Speed her, du weißt sofort, wo du an bist und du pusht dich mehr im Training. Das war bei mir damals natürlich auch so, wenn du einen Danny Hart hattest und du machst Zeitläufe und du bist da halbwegs dabei, dann weißt du, okay, du hast eine ganz klare Referenz.
Ja, cool. Ja, es ist auch interessant, wenn man bedenkt, dass Vergier ist ja damals von Specialized weggegangen, weil er aus dem Schatten von Bruni raus wollte, hat er auch selber gesagt. Und jetzt geht er aber wieder zu einem Team, wo er wieder eher fast im Schatten stehen wird. Aber vielleicht hat er auch gemerkt, dass es ihm dann doch nicht getaugt hat, oder man wird sehen.
Er wirkt ja oft introvertiert, eher zurückhaltend in ganzen Interviews. Vielleicht braucht er das Rampenlicht dann gar nicht so, hat sich natürlich da etabliert, verträgt. Gut, vor allem jetzt mit dem Weltmeistertitel, da hat der Pirro absolut was voraus. Und kann aber natürlich die Entscheidung fürs Bike, fürs Testen sein. Ist natürlich spannend. Berger war auf Rockshocks unterwegs. Geht jetzt zu Kommissar, wo er, weiß nicht, ob er damit gerechnet, dass er vielleicht zu Fox geht.
Ja.
Jetzt sind die aber wieder auf Rockshocks. Das ist auch natürlich wieder nur Spekulationen. Aber bringt ja spannende Themen mit sich.
Wobei ich denke, dass das länger geplant war, weil die sind ja letztes Jahr auf SRAM Bremsen gewechselt, auf einmal total überraschend. Ja. Und ich glaube schon, dass dann, da steht ein Plan dahinter halt. Die haben das schon frühzeitig ausgemacht,
denke ich.
Ist auf jeden Fall super spannend, zu sehen. Und übrigens das zweite Mal in Folge, dass Track den Weltmeistertitel sofort verliert. Wally Höll vor, 2 Jahren? Weltmeisterin geworden, sofort zu YT. Jetzt wird Berger wieder auf Track Weltmeister, sofort zu Commercial. Ist eigentlich auch nicht so das, was man möchte. Eigentlich würden sie das wahrscheinlich mal eine Saison lang zeigen.
Man weiß ja, Track geht jetzt wieder zurück. Wir haben vor der Aufzeichnung kurz gesprochen. Setzen wieder viel auf die jungen Fahrer.
Wir können auch hinspringen.
Ja, Matt Walker, natürlich etablierter Gesamtweltcup-Sieger aus dem Rumpf-Corona-Jahr.
Ja.
Ist Teamleader und der Rest ist wirklich Aufbauarbeit. Hat aber mit sich, ich glaube, sie wollten viele Topfahrer haben, das weiß man, aber aus welchen Gründen auch immer sind sie da nicht gelandet, wollten nicht hingehen, haben auch noch bessere Angebote.
Ja.
Und muss man aber jetzt auch schon ehrlicherweise sagen, Lachlan Stevens McNabb
auch ein
war ganz knapp dran, schon in seinen ersten Weltcup-Siege Podiums eingefahren, gerade da in Polen extrem stark unterwegs gewesen, brutales Talent und schon sehr, sehr schnell. Matt Walker, weiß man, kann gewinnen.
Ja, war uns ein Ende, super schnell, bis er gestürzt ist letztes Jahr. Also
genau, Chris Hauser, der Italiener, was sein Talent schon gezeigt hat und vor allem bei den Damen mit Sascha Ernest und Ella Swagby, die wirklich Senkrechtstarterin aus Schweden, die was noch nicht viel Zeit am Downbike hatte, sind sie auch dort wieder, glaube ich, sehr gut und breit aufgestellt.
Schon, ja. Ja, es ist voll interessant wirklich, dass sie so das zweite Mal in ihrer Geschichte wieder ein relativ so junges, fast ein Nachwuchsteam, halt schon gute Leute, aber niemand, der jetzt so total etabliert ist als so, außer vielleicht Matt Walker, aber der ist ja auch immer seinen Erwartungen vielleicht so ein Mühe hinterhergefahren. Aber klar, Lecky Stevens McNabb, total schneller Typ, aber der muss auch erstmal zeigen, dass er das halt über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann und so. Und das haben sie ja schon mal gemacht, nachdem Gwynn weg ist, haben wir vorhin drüber geredet, kurz schon mal so ein super junges Team mit damals Kate Edwards, Charlie Harrison. Schon wieder vergessen, wer noch drin war. Aber jetzt machen sie es, weil sind sie jetzt schon wieder nach irgendwie 6-7 Jahren an derselben Position, wo sie wieder sagen, oh, wir kriegen die Top-Leute nicht. Na gut, dann machen wir es halt so. Und das letzte Mal war es ja mega erfolgreich für sie. Wird man jetzt sehen, ob sie Taktik wieder voll aufgeht und sie vielleicht auf einmal um viele Siege mitfahren.
Ja. Ist ja auch ein Zyklus, den viele Teams betrifft. Also es war ja auch bei Mondrake lange so, wo sie die Topfahrer hatten, da mussten sie wieder aufbauen. Man hat relativ jung Laurie Greenland geholt, was dann top da war. Brooke McDonald, was die Weltcups geholt, Weltcup-Sieg geholt hat. Danny Hart ist dann als Topfahrer gekommen, hat dann auch wirklich, wirklich performt. Oder wenn man White Team-Up in der Vergangenheit ansieht, also nachdem das Gwynn dann eigentlich weggegangen ist mit Ocean, den Eigenaufbau, was dann einen Weltcup gewonnen hat. Ja. Wally Höll, ihre ganze Karriere ist ja eigentlich mit YT Schwamm entstanden. Und so haben viele Teams eigentlich so diesen Aufbauarbeit und dann merkt man, wie Santa Cruz war ja wirklich lange im Spotlight, Steve Beat, Greg Minajos, Josh Price, wenn dann am Lucas Shaw mit aufgebaut und vielleicht dann so kennengewechselt ist und haben dann mit Jackson Goldstone so die neue Generation geformt und dieses Wellental wird ist, glaube ich, normal und ist auch gut und bringt ja auch spannende Themen mit sich. Man will natürlich die Eigenbaufahrer und extrem teure neue Fahrer kaufen, sondern die entwickeln, weiß wie die reagieren, die was für die Marke auch stehen. Weil wenn du ein Teamhopper bist, dann identifizierst du dich wirklich mit der Marke, mit dieser Philosophie oder identifizierst du dich mit dem Paycheck und ja, mit dem Erfolg. Es hat beides absolut seine Berechtigung.
Ja.
Aber natürlich, wenn Vivaldi zu Partie zurückkommt oder wo dann auch Brook wieder zum Mondraker dann gegangen ist, da weiß man, okay, das ist was Bindendes, das ist eine Glaubwürdigkeit dahinter. Und das ist ja auch irgendwie schön.
Ja, wie ja, Steve Pete und Santa Cruz oder auch Menard und Santa Cruz, das war ja ein Schock, dass der da weggegangen ist. Hat dann niemand mit gerechnet. Inklusive ihm selbst wahrscheinlich.
Ja.
Aber die sind eigentlich so Leute, die so mit dieser Marke verbunden sind. Das hat sicherlich einen höheren Wert, als jetzt mal eben irgendein Topstar für zwei Jahre sein und dann wieder weg. Ja. Ja, apropos ein Topstar sein, gehen wir vielleicht zu Canyon Collective. Die haben sich auf der weiblichen Seite sehr verstärkt. Marine Kabirou unter Vertrag genommen, ist ja so eine Fahrerin, die dafür, was sie bringt, extrem unter dem Radar ist irgendwie. Sie ist letztes Jahr nach Wally Höll eindeutig die zweitbeste Fahrerin gewesen, aber kriegt nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit. Aber vielleicht in der jetzigen Situation ein smarter Move von Canyon, so jemanden mit vielen Punkten, sichern sich da einen Top-Team-Status mit.
Wahrscheinlich braucht sie einen frischen Wind, war jetzt wirklich sehr, sehr lange, glaube ich. Bei Scott hat er da auch große Erfolge gefeiert. Sie kommt auch wirklich sympathisch rüber, aber ich glaube, das kann bei Scott jetzt, wie sie jemanden vermarkten, wie sie die Plattform geben, hängt halt immer viel davon auf, wie man sich auch gibt, was sind die persönlichen Funktionen. Sie wäre auch bei Monster, das wäre nicht das Thema und es ist vielleicht nur unsere Brillefilter, was wir mitbekommen.
Scott ist halt ein sehr französisches Team und die haben immer das Gefühl, das ist so ein bisschen eine eigene Bubble. Nur das kriegt man bei uns dann teilweise nicht so mit. Vielleicht ist sie in Frankreich viel präsenter, ich weiß nicht.
Wird sich sicher sein, aber gerade in Frankreich bist du halt auch, Marine Kabirou steht dann bisschen im Schatten nach die großen französischen Stars, die wir hatten. Miriam Nicole natürlich jetzt da wieder zurück. Aber Platz ist genug, sage ich oft im Weltcup-Zirkus. Ja. Und ist bei Canyon sicher spannend, vor allem Troy Brosnan hat verlängert, Lucas Jean etabliert, ist weiter mit dabei. Henry Kiefer ist jetzt vom Nachwuchsteam rauf, glaube ich, für ihn ganz, ganz wichtiger Move-Step, um sich beweisen zu können mit gerade mit dem Troy Brosnan, wir haben jetzt bei der Hardline wieder gesehen, gefühlte Wahnsinn. Ewigkeit mit dabei, der konstanteste Fahrer eigentlich in den letzten 10 Jahren. Da kann man natürlich sehr viel lernen und mitnehmen und der wirkt auch sehr umgänglich. Also.
Voll, und da war jetzt schon ein Video von den beiden aus dem Trainingscamp in Loser. Ich bin selber schon mal in Loser gefahren, und weil es leicht feucht war. Und es ist richtig krass, es ist so roter Lehmboden auf so super glitschigen Schiefersteinen. Und die beiden sind im strömenden Regen gefahren. Ich glaube, Troy Brosnan vorne weg, Henry Kiefer hat es hinten gefilmt. Und er war locker dran. Und man hat gesehen, die rutschen nur rum. Es waren super sketchy Bedingungen. Und ich dachte mir, boah, Wahnsinn. Aber wenn er jetzt schon dem Troy bei so Bedingungen hinterherfährt und so nah dran bleibt, dass er den auf der GoPro gut filmen kann, dann bleibt er auch lang genug dran, um quasi die Lines und den Speed von ihm zu lernen im Weltcup und so weiter. Das ist ja sicherlich ein großer Vorteil für ihn.
Na, auf alle Fälle. Und ich glaube, gerade für deutschsprachigen Zirkus-Fan-Thematik. Also wir brauchen einen richtig starken deutschen Fahrer. Das ist wichtig. Das ist ein bisschen mit der Konkurrenz für Österreich aufzubauen. Das ist
ja, da kommt ja auch einiges nach. Da reden wir auf jeden Fall auch noch drüber. Vielleicht der Vollständigkeit halber, Canyon hat noch Aletha Ostgard. Ich habe so letztes Jahr schon so ein bisschen mitbekommen, dass sie in den USA als große Nachwuchstalentin gefeiert wird, das wird man sehen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr kommen vor allem bei den Juniorinnen so viele für uns halt irgendwie unbekannte oder noch so nicht ganz beschriebene Blätter in den Weltcup rein. Es wird ganz schön heiß umkämpft vielleicht, aber werden wir sehen. Auf jeden Fall, sie ist da auch scheinbar ein Nachwuchstalent. Specialized Gravity, vielleicht kurz ein paar Worte drüber verlieren, bleibt komplett unverändert. Loic Bruni, Finn Iles, Jordan Williams. Ungewöhnlich, dass sie drei Fahrer nur haben, jetzt in der neuen Situation, wo man sagt, ja, man kriegt ja von den Top 4 Fahrern Punkte und Specialized sagt einfach, es ist uns egal, wir haben nur drei, aber die sind so gut, es wird trotzdem eins der absoluten Top-Teams nach wie vor. Ist schon ein krasser Move irgendwie.
Ja, aber da muss man, vielleicht wenn man dann vor Ort beim Weltcup ist und man sieht sich das Specialized-Team zählt an, das ist einfach ausgelegt auf drei Fahrer oder auf maximal drei Fahrer, wie die ihre Rollwagen-Werkzeugkisten, wie sie die Bikes mit der ganzen Telemetrie und alles.
Jeder
immer Prototypen, der genau seinen Space, die sind auf die drei Fahrer ausgelegt. Das gibt ihnen recht, der Erfolg, also dieser absolute Erfolg. Ja. John Williams kommt dann von einer Verletzung zurück. Wir haben zwei Fahrer für den Eislöck, Bruni immer in den Top 5, Bruni sowieso, der sitzt die Karte. Und ich glaube, die sagen, wegen diesen Punkten oder Teamstatus werden wir uns locker erhalten, geben wir unser Erfolgsrezept nicht mehr auf. Ja. Vor allem das ist eine klare Philosophie, die jetzt Specialized oder Laurent quasi sein Privatmann mit seinem Team, für 20 Jahre gefühlt durchzieht.
Ja.
20 Jahre hat Bruni von Anfang an seinen selben Mechaniker.
Ja.
Und das ist einfach, glaube ich, meine klare Vermutung, dass das werden sie jetzt nicht großartig ändern. Sie haben das Development-Team.
Ja.
Christopher Grease, der Amerikaner, was da schon ewig mit dabei ist, was dann auch einmal raufschnuppern durfte, was nicht ganz einfach ganz hinbekommen hat, ein bisschen frische Luft bekommen hat in den letzten 2-3 Jahren. Und dann gibt es da noch einen Raphael Giambini.
Der ist letztes Jahr, das ist ein Enduro-Fahrer, der ist letztes Jahr schon Junioren gefahren. Ich weiß nicht, ich denke, dass er dieses Jahr nochmal Junioren fährt. Aber der ist letztes Jahr in der Saison aus dem Enduro in Downhill gewechselt. Und war nicht schlecht. Der war, glaube ich, mehrfach Top 10 bei den Junioren. Das muss man heutzutage auch schaffen.
Genau.
Und dann Rosa-Marie Jensen. Auf jeden Fall auch so seit ein paar Jahren. So ein bisschen wie Wally Höll schon gehandelt seit ein paar Jahren. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen. Hat auf jeden Fall einen super krassen Fahrstil. Kommt auf jeden Fall auch was nach.
Die haben da ja Nachwuchsteam und so mit, glaube ich. Ja, Business as usual bei Specialized.
Genau. Norco, können wir noch ein paar Worte drüber verlieren? Gerade gestern kam die News, Aris van Leuven, ihr Neuzugang, Juniorenweltmeisterin, hätte die Elite direkt ganz schön aufmischen können, hat sich leider bei der Hardline ziemlich zerstört, Rücken gebrochen, Nacken gebrochen, Handgelenk gebrochen, innere Verletzung. Richtig übles Ding, die wird erstmal sicherlich vielleicht für die ganze Saison, zumindest für diese erste Saisonhälfte ausfallen. Und sonst der große News, Danny Hart neu im Team. Den kennst du gut, du warst lange Teamkollege. Was sagst du, wie wird er sich in so einem neuen Team einfinden?
Ja, Danny Hart ist jetzt, glaube ich, auch geläutet. Der ist erwachsen geworden, hat zwei Kinder, hat Family. Feiner britischer, schwarzer Humor. wenn du dem Fish and Chips hinstellst, ein Feind, ist er glückselig. aber muss schon sagen, eher hätte ich gedacht, okay, die Karriere läuft jetzt wirklich aus, aber dann nochmal richtig frische Luft geschnappt zum Schluss, vierter Platz bei der Fünfter.
Fünfter, glaube ich, bei der
Fünfter bei der WM. GT hat sich aufgelöst. Und von Norco natürlich smart, hatten sie ja jetzt keinen Elite-Topfahrer, also wirklich Greg Minnaar hat aufgehört. Lucas Cruz hat sich am Anfang der Saison gleich schwer verletzt, der kommt zurück und so haben sie zumindest einen, Danny Hart hat doch fleißig Punkte gesammelt im letzten Jahr noch. Und ist natürlich immer noch ein großer Name, brauchen wir überhaupt nicht schlecht zu reden. Geiler Typ, geiler Fahrstil. Und wollte sich breit aufgestellt. Spannend ist sicher die Kombination Greg Minnaar, Danny Hart, das ist natürlich spannend. Aber man sieht, welche Rolle Greg Minnaar dann wirklich einnehmen wird.
Er steht auf der Fahrerliste tatsächlich. Er ist nicht, also er darf theoretisch an den Start gehen, wenn sie nochmal unter den Fingernägeln juckt.
Würde ich jetzt nicht mal abreden. Also ich kann darüber passieren, dass er das macht. Aber es ist ja spannend, dass er das mit sich bringt. Ja. Und ja, Aris van Leuven, das ist schon brutal, mit welcher Leichtigkeit, dass man die Jungen jetzt auch mit sich... Das sind wirklich, die schweren Verletzungen gab es früher nicht. Also es hat sich kaum jemand mal bei den Rücken gebrochen, weiß nur bei DNF oder vielleicht beim Dirt Jump.
Das war genick gebrochen.
Ja. Da wurde eine
krasse News.
Krasse News, da wurde eine Story, alles... Und jetzt ist das schon so ein bisschen normal. Die Entwicklung gefällt mir überhaupt nicht, dass das so leichtfertig hingenommen wird. Gott sei Dank geht sie gut, sie kann gehen. Hartling hat noch mehrere krasse Stürze, auch krasse Fahrten haben wir gesehen, war ein geiles Rennen. Aber schauen wir, wie das sich die Saison entwickelt. Und jetzt haben wir vor der Saison schon ein paar, die sich da mal von der Starterliste genommen haben.
Ja. Worüber wir noch reden sollten bei Norco ist Lina Frehner, ist neu im Team. Kennst du sie? Ist eine Österreicherin?
Gerade bei der österreichischen Entwicklung haben sich ja in der U13, U15, U17 Rosa Ziel und Nina Frehner immer gut duelliert.
Ja.
Rosa Ziel ein bisschen jetzt angezogen, die jetzt bei Cube im Factory-Team.
Ja.
Lina Frehner ist die, wenn man sich einfach mal bei Instagram richtig krasse Vibes raushaut.
Ja,
also, es ist ein Mädel, also oft nie im Leben komme ich dorthin, wo die quer ist. Ganz wenige Jungs kommen dorthin. Ja. Also ein richtiges Rohtalent hatte dann, muss man immer, das ist ja so viel so im Leistungssport, man muss ja auch beachten, also die Entwicklung von 13 bis 16, 17, da sind Wachstumssprünge, da sind hin und her, das ist ein normales Wellental. Hatte jetzt, muss man sagen, vielleicht ein bisschen ein Tief, aber das Talent von ihr wurde ganz klar gesehen und ich finde das richtig geil, richtig spannend, dass sie aufgenommen wurde. Natürlich noch in dem Crazy Hamstreet, Norco, bei den Damen, leider Harris von Leuen verletzt, aber richtig stark aufgestellt.
Ja.
Großes Team und ja, aus österreichischer Sicht natürlich sind wir jetzt für unser kleines Land ziemlich stark vertreten.
Ja, voll, nein, finde ich auf jeden Fall auch krass, ja. Ja, ein paar Worte über Orbea FMD, größte News, neuer Bikesponsor, weg von Canyon, im Prinzip unverändertes Team mit Tani Seagrave natürlich, ihr Vater, dem gehört ja das Team und der managt es. Und Olli Svar, letztes Jahr fast komplett ausgefallen, Phoebe Gale weiter dabei. Aber interessanter Neuzugang, Martin Mays ist quasi von Orbea rübergekommen. Ist irgendwie lustig, weil der hat ja schon mal sowas gemacht. Ich glaube, der war damals im Atherton-Team, als Athertons auf GT waren. Und dann haben Athertons sich von GT getrennt und er ist halt bei GT geblieben. Und jetzt quasi ist er von Orbea zu FMD rübergegeben worden. Und ja, ein weiterer Enduro-Star, der sich voll auf den Downhill-Sport konzentriert, ist auf jeden Fall ein interessanter Move.
Naja, wir wissen ja, dass Martin Mays jetzt kein unbeschriebenes Blatt im Downhill ist, schon im Weltcup gewonnen. Ja. Damals in La Presse, war ein Enduro-lastige Strecke, aber der weiß, was er macht, weil er dann gerade darauf auch, glaube ich, noch Silber in Lenzerheide gemacht hat. Also der kann auch Downhill. Ist, glaube ich, für man sieht es, halt, wo wir angesprochen haben am Anfang, dass von Enduro geht jetzt der Move wieder Richtung Downhill hin. Es ist natürlich viel gesprochen worden über die schwierigen Zeiten, Marktlage für den Radsport, aber wenn man sich die ganzen Teams jetzt ansieht, wie sie sich aufmagazinieren und versuchen zu positionieren, merkt man schon, dass eine gute Dynamik drinnen. Ob sie mit dem umgebauten E-Bike, Downhiller und so weiter, da wird sicher wahrscheinlich was kommen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, man hat schon, also sie haben auf jeden Fall Bilder gezeigt in Neuseeland mit einem geschwärzten Rad und deswegen, das würden sie nicht machen, wenn es das E-Bike wäre und es sah auch ein bisschen, ich glaube, es war ein Alurahmen auch und das E-Bike war ein Carbonrad, meine ich. Aber ich glaube, ich bin recht sicher, dass da was kommt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so ein professionelles Team wie FMD auf einem umgebauten E-Bike fährt.
Nein, das ist, glaube ich, da ist eine klare Strategie dahinter. Da wird sicher was kommen. Die sind stark aufgestellt. Chaos Sigriff im Frühbereich, da sich auch Hardline ziemlich Glück hatte. Phoebe Gale ist einfach eine, die abliefern kann. Wenn es passt, ist er mit dabei. Glaube ich, ist auch Tani Sigriff wichtig. Da gute Partnerin im Team zu haben und Tani Seagrave, glaube ich, schlauer Move, dass sie Hardline zurückgezogen hat, wirklich voll. Fokus auf den Weltcup zu gehen, da stehen 10 Weltcuprennen an, es steht eine Weltmeisterschaft an, also das sind wirklich 11 Wochenenden, wo man geballt abliefern kann und da braucht man Energie, da braucht man klaren Kopf und sieht man schon, wo der Fokus ist.
Voll, ja. Genau. Mondraker fand ich irgendwie überraschend. Ich habe gedacht, da passiert nichts. Die haben letztes Jahr sich neu gegründet. Ganz frisches Team, sofort unglaublich Erfolge gehabt. Ein Weltcup-Sieg, zwei Fahrer, die absolut siegfähig sind. Da habe ich gedacht, okay, die behalten das so bei. Warum sollten die was ändern? Aber nein, die haben sich unglaublich vergrößert. Veronika Wittmann neu im Team, die deutschsprachige Italienerin. Interessantes Ding war auch, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, hätte gedacht, sie hätte Probleme, ein Team zu finden. War nicht so die beste Saison für sie letztes Jahr. Sie war ja eigentlich auch immer eine, die mal auf dem Podium fahren kann. Letztes Jahr, glaube ich, echt Probleme gehabt, überhaupt ins Finale zu kommen. Wird man sehen, wie das dieses Jahr ist. Wurde jetzt ja auf 15 Frauen angehoben, waren bisher 10, jetzt 15. Vielleicht gibt ihr das so ein bisschen den Confidence Boost, wenn sie am Anfang der Saison einfach ins Finale kommt, dass sie dann noch quasi den Sprung aufs Podium mal schafft. Warum nicht? Also sie hat es ja schon geschafft. Genau, und Greg Williamson, auch neu im Team, auch jemand, der lange, lange eine Durststrecke hatte, dann letztes Jahr im Madison Saracen Team richtig gut gefahren, richtig stark. Das Team hat sich aufgelöst und jetzt eben bei Mondraker und er setzt da wahrscheinlich Anfang der Saison erstmal den verletzten Dakota Norton auf.
Das kann natürlich jetzt die Strategie sein von Mondweg. Ich selber bin eigentlich sehr nahe mit Mondweg und das haben sie ja wirklich gut geschafft zu hüten, weil damit wollte aber jetzt sich genau gar nichts ändern, war eigentlich nicht Not. Jetzt doch mit Dakota Norton die Hüfte.
Das ist krass, ja, eine krasse Verletzung.
Verletzten Motocross-Fan, glaube ich. Ronan Dunn, eigentlich Topform, Hardline jetzt, übelster Sturz und genaue Diagnose gibt es noch nicht. Er schreibt, es wird Bruises, aber was, wenn man den seine Stürze kennt, der definiert Bruises und Verletzung ein bisschen.
Ja, eine Ganzkörperprellung wahrscheinlich.
Ein bisschen anders. Ja. Und dann ist spannender, Greg Williamson ist ja, glaube ich, von Martin Whiteley gemanagt. Da habe ich nur mal gesehen, dass der von Mondraker ein Headquarter gepostet hat. Und dann habe ich was macht er da? Das ist spannend. Und dann sieht man jetzt Mondraker mit 3 Nachwuchsfahrern.
Das ist echt krass.
Also 2 davon sind eigentlich aus dem Co-Development-Team, das war Mondraker Markov, britisches Team, die da wirklich gute Arbeit geleistet haben. Die letzten Jahre, 2 davon sind mit sehr schwierig auszusprechenden Namen, das überlasse ich dann den Profi-Journalisten.
Oriol Quadrat Castells und Ignacio Garcia Ayora, das habe ich sicherlich jetzt komplett falsch ausgesprochen. Das sind die beiden spanischen Entwicklungsfahrer, ne? Und dann gibt es noch Aspe Kalinsek.
Ist es ein Slowene?
Ist es ein Slowene?
Ist auch U17 Europameister geworden in Champéry. Also strategisch gut. Ja. Gut ausgewählt, die Nachwuchsfahrer. Top-Bereich, John Williams, einer, der kann Punkte machen, der wird gute Punkte machen. Eigentlich hat er vor 2 Jahren zu mir schon gesagt, jetzt wird er seine Karriere dann beenden, aber kannst du auch nicht lassen. Wir kennen aus dem Skisport sehr, sehr viele Comebacks gerade. Ja. Und er wird dann auch weiterfahren und wird, wie sein Deal aussieht, wissen wir nicht. Aber natürlich hast du dein absolut professionelles Setup, Veronika Wittmann. Frisches Gesicht für Mondraker, Dame mit an Bord zu haben. Eigentlich eine kleine Company mit extrem geilen Rädern aus Spanien, also von dem her gut zu sehen.
Ja, absolut. Dann weiteres Team, mit dem du gut vernetzt sein dürftest, MS Racing. Ich weiß nicht, ob sie jetzt MSC Road heißen. Wir nennen sie einfach MS Racing. Sie haben so oft die Rahmensponsoren gewechselt in den letzten 2 Jahren. Habe es schon gesagt, neues Bike. Das ist die größte News auf The Road jetzt, ein Getriebebike. Super interessant, haben wir auch schon Videos drüber gemacht, verlinken wir euch auch irgendwo zu der 100.000 Euro Preis von Gates, dem Riemenhersteller, also der erste Elitefahrer oder Elitefahrerin, die einen Weltcup auf einem mit einem Gates-Riemen ausgestatteten Bike gewinnt, bekommt 100.000 Euro und da ist MSC Road auf jeden Fall für ausgerüstet.
Mal kurz aufs Getriebe noch eingehen, das ist eigentlich spannend zu sehen, dass halt jetzt heuer so richtig medial auch den Wind bekommen. Diese Ausschreibung gab es ja dann letztes Jahr schon, werden Serie darf mit dabei sein. Blenkinsop ist der letztes Jahr schon gefahren. Gamux hatte auch schon das Getriebebike. Die sind so ein bisschen mitgerollt medial, aber natürlich hat das heuer mit den Topfahrern, die gewechselt sind, neuen frischen Wind bekommen. 2 weitere Hersteller, die natürlich auf das Thema setzen und zu MS Racing, es steht wirklich am Jersey MS Racing und drunter steht Zero, das ist jetzt das Hauptsponsor drinnen und Marco Stöckl, Teameigner und Lukas Heider, Teammanager, die sind ja seit über 20 Jahren dabei, das ist wirklich, die ziehen das beinhart durch und leben für diesen Sport und haben eigentlich das Speed-Thema immer wieder neu gestaltet, einen neuen Input gebracht, die anderen Teams da mitgezogen, der größer, moderner, cooler zu denken und es freut mich wirklich auch für die beiden persönlich, dass sie sich jetzt geschafft haben, so breit mit den Fahrern aufzustellen, haben letztes Jahr natürlich nochmal richtig dann frische Luft bekommen mit dem Sieg von Eleonora Farina im Leger mit einem brutal starken Run.
Ja.
Und jetzt Gloria Scarsi aus dem Enduro-Bereich, die wirklich stark gefahren ist. Rua Sanchez, aber Social Media Star
in Kolumbien.
Sebastian Holguin, bekannt aus den Downtown Races oder Cerro Abajo. Breit aufgestellt, David Trummer, der Österreicher als Testfahrer, ist jetzt viel schon unterwegs in San Remo mit einem Mechaniker.
Ja.
Kommen da zwar in der Breite, setzen wieder auf die Nachwuchsfahrer, was sie immer so ein bisschen gebaut haben, und da wird sich einer, glaube ich, nach durch oben schieben.
Ja, und es ist interessant, dass sie jetzt den David da als reinen Testfahrer und Linecoach haben, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass vielleicht das in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen der Knackpunkt bei ihm war, mit den Rahmenwechseln und so weiter. dass das Testing vielleicht im Endeffekt dann alles ein bisschen knapp war und ein bisschen hektisch. Und jetzt haben sie ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob es ein anderes Team gibt, das einen dezidierten, ja eigentlich, weiß ich nicht, ob man einen David Ex-Profi nennen kann, der ist ja quasi noch frisch im Saft, der war jetzt halt lange verletzt, aber der hat ja noch Weltcup-Speed auf jeden Fall, der ist ja selbst verletzt, ist der ja irgendwo im Mittelfeld gelandet noch, ebenfalls im Seeding. Und ja, weiß gar nicht, welches andere Team quasi einen Weltcup-Profi hat, dessen einzige Aufgabe es ist halt, Fahrwerke zu testen, Räder zu testen und dann auch noch nach den Linien zu gucken. Das ist ja, also könnte echt ein Erfolgsrezept sein für Sie, oder?
Nein, ich glaube, ein smart und ein guter Move und nimmt bei David so ein bisschen Druck vom Rennfahren raus und er wird sicher bei dem anderen Rennen dann vielleicht wieder an der Startlinie sein, wenn er merkt, das geht jetzt, wenn der Körper das hergibt. Ja. Und das ist ja auch bei vielen Teams, aber auch von meiner Vergangenheit so, du bekommst irgendein neues Produkt und solltest das Weltcup-Fahrer testen. Eigentlich solltest du schon auf den zumindest 95% fertig getesteten Prototypen, was auch immer, dann in den Weltcup reingehen, weil sonst bist du Test- und Entwicklungsfahrer, du sollst aber Rennen gewinnen. Ja. Und das ist mit David einen, der wirklich, wie du schon sagst, in Speed gehen kann. Ja. David hat ein extrem gutes Gefühl er ist zwar sonst sehr wortkarg, aber hat ein sehr gutes Gefühl fürs Bike, für die Analyse, wie etwas funktioniert, ist er dann eigentlich auch sehr akribisch, kann das beschreiben und das, ja, den will man eigentlich gerne bei sich im Team haben.
Ja, na, ist richtig cool auf jeden Fall. Ja, wir haben schon viel drüber geredet, aber sollten ein paar Worte verlieren über Aon Racing, das neue Team von Reese Wilson, auch mit einem Getriebebike, mit einem Gamux, ein Rad, das schon länger im Weltcup entwickelt wurde, aber sicherlich nicht auf dem Niveau, als war ergebnismäßig eher so ein Team, das in den letzten Jahren unter Ferner Liefen unterwegs waren, aber spannendes in der Schweiz aus einem Block Alu gefrästes Bike mit einem Pinion-Getriebe und Gatesriemen und jetzt haben sie ja, mit Reese Wilson, ein Fahrer, der letztes Jahr immerhin Zweiter geworden ist bei einem Rennen, hat schon Weltcup gewonnen vor ein paar Jahren, war schon Weltmeister, hatte auch eine lange Verletzungsphase. Heißer Kandidat für die 100.000 Euro. Ein Sportwagen muss er sich damit nicht mehr kaufen, weil den kriegt er schon umsonst. Ja, interessantes Team auf jeden Fall.
Ja, also von ihm geführt das Team, so wie es aussieht. Ja. Getriebebike, Manitou Dorado, glaube ich, Upside Down. Es ist spannend, wie das funktionieren wird. Sehen wir aber auch bei MS Racing mit Zero, der ist Hologen aktuell auf der Dorado unterwegs und holt auch ihre Beine auf Fox, also die sind da auch noch.
Die haben gar keinen Suspension-Sponsor.
Das war interessant bei der Hardline zu sehen. Ja. Vielleicht setzen sie da einfach breiter drauf. Also wie es bei YT ist ja auch Wally auf Schramm RockShox und Andy auf TRP und Fox. Ja. Spannend zu sehen bei On Racing, wie sich das ganze Thema entwickeln wird. Am Ende des Tages werden es dann die Ergebnisse dann zeigen. Veronika Rasnik vielleicht noch zu erwähnen mit dabei bei On Racing. Und das ganze Thema Punkte, Vergabe, UCI-Teams und so weiter, das stärkt schon den Damensport. Das ist gut. Man merkt, die Elite-Teams haben sich gezielt auch mit Damen verstärkt, bei Veronika Wittmann haben wir bei Mondraker gesehen, das sind auch dann auch die konstant Punkte bringen können, diesen Teamkonto einzahlen und das ist, finde ich, gut entwickelt.
Ja, das ist krass, also neues Team und die sind ziemlich safe in diesen Top 15. Ja. Also die dürften da einen safen Startplatz bekommen im Weltcup. Ja, vielleicht verlieren wir ganz kurze Worte. Sander Kruse-Syndicate, letztes Jahr furchtbare Saison, fast alle verletzt gewesen. Laurie Greenland krank, Nina Hoffmann verletzt, Goldstone komplett raus für die Saison. Jetzt alle wieder fit, Greenland genesen. Goldstone hat vor ein paar Tagen jetzt die Hardline gewonnen.
Ziemlich beeindruckend. Aber auch Ace of Met, ziemlich beeindruckend.
Der war auch sehr beeindruckend, ja. Genau, Nina Hoffmann scheint auch fit zu sein, ist auf der Südhalbkugel am Trainieren und dazu, jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, haben sie sich nämlich neue Junioren geholt, das erste Mal in der Teamgeschichte. Genau, und zwar Felix Griffith fährt erstes Jahr Junioren und Ellie Hulsebosch ist letztes Jahr schon ziemlich gut bei den Juniorinnen gefahren. Also auch das Syndicate hat da ein bisschen einen Taktikwechsel gemacht von diesem absoluten Star-Team quasi, wo nur Top-Fahrer reinkommen, zu einem gewissen Entwicklungsstand.
Quasi. War ja schon ein Riesenmove von Santa Cruz, damals, wir sie Nina Hoffmann aufgenommen haben. Und die merkt man, die passt da irgendwie, wie sagt man, der Arsch auf einmal, das passt irgendwie auch vom Gefühl her, vom Typcharakter. Die hat ihnen letztes Jahr auch gewissermaßen zum Teil die Saison gerettet.
Ja, voll.
Obwohl es nicht ganz rund gelaufen wird, wenn die dann fit ist. Und man merkt, Laurie Quinlan und Jackson Gosen, die beiden dürfen sich wirklich gut verstehen. Das hatte ich am Anfang gesagt, wie ist das, Laurie Quinlan jetzt bekommt den jungen Gosen vor die Nase gesetzt, dass da wie ein Komet aufsteigt.
Ja.
Aber die dürften sich wirklich gut verstehen. Laurie hat sich brutal gefreut mit Jackson Gosen für den Sieg. Laurie kommt ja auch von eher... Weißt du, wenn Jackson Gosen mit einer Verletzung hast, wie Kreuzband, das dauert ewig lange, das ist schwierig, das ist hin und her, aber du hast eine definierte Verletzung. Ja. Laurie Quinlan war Gehirnerschütterung, so ein bisschen Kopf-Mental-Themen. Das ist dann schwierig zu definieren, wann ist das wieder gesund?
Ja.
Weil Knochenbruch-Ding kann man das sehr gut definieren. Ja. Und darum freut es mich für Laurie Quinlan, dass er jetzt man sieht auch vom Fahren, von der Dynamik, das durchschritten hat, dieses Tal, und das ist auch sicher ein Ding, mit dem man sehr, sehr klar rechnen muss, Nachwuchsfahrer, du hast angesprochen, Felix Griffiths und Elina Hauser-Bosch, die hat schon das ist die eine oder andere Talentprobe im letzten Jahr abgegeben.
Auf jeden Fall. Super spannend, und aber gar nicht in dieser Top-20-Liste noch nicht mal zu finden, ist das Yeti Fox Factory Racing Team. Krasser Zugang, Camille Balanche. Eigentlich sogar die Überfahrerin der letzten Jahre, neben Wally Höll vielleicht, hat jetzt aber auch dann ein Jahr lang oder anderthalb Jahre eine krasse Verletzungsphase gehabt, ist auch schon in ihren 30ern, also so ein bisschen im Herbst der Karriere, aber definitiv noch eine der Top-Frauen. Fährt jetzt für Yeti, also die haben da ordentlich aufgestockt. Und große News, Richie Root will sich wirklich wieder komplett auf den DH-Sport fokussieren, was ich krass finde. Letztes Jahr hat er das ja noch so ein bisschen abgestritten, gesagt, er bleibt Enduro-Fahrer. Jetzt vor ein paar Tagen gesagt, nein, Fokus auf DH und wenn es passt, mal ein Enduro-Rennen fahren. Ist schon ziemlich interessant und auch ein krasses Team eigentlich mit den beiden Top-Fahrern.
Ja, Rich Root eigentlich back to the roots, ist dort, wo er herkommt. Also der den Juniorenbereich im Downhill dominiert und ist dann genau, wo ich angesprochen habe am Beginn des Podcasts. Das war zu 15, 16, wo wirklich diese Enduro-Fahrt aufgenommen, Enduro World Series richtig stark wurde. Da sind viele dann in den Enduro-Bereich gewechselt, weil das Geld auch darüber gewechselt ist. Und jetzt ist so ein bisschen der Pushback in die andere Seite. Und Richie Root war ja eigentlich vom Körperbau eigentlich nie prädestiniert für Enduro, obwohl das extrem erfolgreich war. Also bullisch stark, kräftig. Und ist letztes Jahr beim Downhill dann wieder in Top 25 oder irgendwie in Top 20 in Nähe gefahren.
Top 20 sogar.
Also es wird eine brutal geile Saison werden, weil es eng wird, weil wir sehr, sehr viele potenzielle Siegertypen haben, Damen wie Herren. Die Junioren kommen ordentlich nach. Taylor White auch ein Nachwuchstalent bei Yeti Fox, also von dem her. Und in den vergangenen Podcasts haben wir schon angesprochen, Yeti Fox, das war, da habe ich einfach coole Erinnerungen so an meine Nachwuchszeit, die ersten, die was mit Videoblogs gekommen sind, da was mit Jerry Graves, die haben das wirklich so die Blogs gebracht, oder Vlogs, wie man heute sagen, haben da die Einblicke gegeben. Das war Sam Blankensop damals wirklich wirklich geil, was die gemacht haben, und Yeti gehört einfach irgendwie in den Downhill-Zirkus, und das ist richtig, richtig schön zu sehen. Jetzt Camille Balanche, die da einen Spot gefunden hat, und können wir uns freuen.
Voll. Wird halt spannend zu sein, wie das bei ihnen, kann man vielleicht davon ausgehen, die kriegen eine Wildcard, aber punktemäßig sind die ganz, ganz weit hinten, weil Richie Root ist nur sporadisch überhaupt Downhill gefahren. Tyler Wade war einen Großteil der Saison verletzt, ist dann, glaube ich, die letzten zwei Rennen sehr, sehr gut bei den Junioren gefahren. Ja, und Balanche ist solide gefahren, aber sicherlich nicht da, wo man sie erwarten würde. Deswegen, interessant, wie so ein Team dann damit umgehen wird. Weiteres Team, das punktemäßig echt schlecht dasteht, ist Pivot Factory Racing. Irgendwie so ein interessantes Team, weil einerseits haben sie dieses krasse Setup mit diesem umgebauten Schulbus und alles so ein bisschen anders, ein bisschen hipper vielleicht als die anderen Teams, die so ein bisschen diesen straighten Racing so mit ihren, wie soll man sagen, 40 Tonnen hat, krass ausgebaut, mega edel, und bei ihnen ist alles ein bisschen mehr Freestyle halt, aber es sieht gerade nicht gut aus. Bennett Kerr natürlich weiter am Start, aber die beiden Druid-Brüder sind zu Giant gewechselt und die haben richtig viele Punkte mit sich mitgenommen, weil die beide echt stark gefahren sind. Stattdessen Luke Meyer-Smith von Giant abgeworben, aber das wird spannend sein zu sehen, vor allem, weil Bernard Kerr ja auch ein relativ prominenter Kritiker von Warner Brothers und den UCI-Änderungen ist, ob er da so den besten Stand hat, um zu sagen, ich habe eine Wildcard verdient. Ist eine scheiß Situation für ihn, kann man glaube
ich
so sagen.
Ja, ich glaube, das ist immer so, Bernard Kerr ist ein Typ, der teilt gerne aus. Es ist Respekt, was der alles macht. Also erstens, wie er Fahrrad fährt, wie er das Team und alles so hochgezogen hat. Aber wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Mhm. Und wenn dann Fahrer einfach das Team verlassen, ist meistens irgendein ein guter Grund dahinter. Und man geht nie freiwillig, wenn alles passt. Mhm. Muss man dann schauen, wie sich das ergibt. Ja, wenn du dich da großartig gegen die Regeln, es ist wichtig, dass Leute auch Kritik bringen und kritikfähig sind. Wir sollen ja alle immer die Klappe halten. Und wird man dann sehen, wie sich das für ihn dann ausgeht. Wie gesagt, die Spots sind offen, für die Wildcards. Aber wie gesagt, Bernard Kerr, glaube ich, hat ja auch schon mal fast die Teamanmeldung verpasst und so weiter. Also, das sind nicht immer die anderen schuld.
Ja, das verstehe ich. Aber wird auf jeden Fall interessant, wo wir die dann sehen, gerade in ihrem krassen Setup. Ist ja irgendwie schon auch mal lustig, die zwischen den Top-Teams zu sehen. Wäre jetzt schade, wenn die, wie du gesagt hast, abseits auf irgendeinem Parkplatz parken müssen.
Ich glaube, das wird schon.
Ja, und dann, wir haben es schon ein paar Mal kurz angeschnitten, Cube Factory Racing, auch super interessante Taktik. Sind auch nicht in den Top 15, aber haben mega krasse Nachwuchsarbeit geleistet in den letzten Jahren. So ein bisschen unauffällig, ist vielleicht an vielen vorbeigegangen. Aber die haben schon seit einigen Jahren Nachwuchsfahrer im Team, von denen sie jetzt noch nicht, aber hoffentlich in ein paar Monaten echt profitieren könnten. Und zwar haben sie jetzt Rosa Ziel, die hast du schon angesprochen, die Österreicherin, und Casper Hickman. Ich weiß nicht, ob er Casper Hickman oder Casper Hickman heißt, weil er ist, glaube ich, Brite und Finne. Auf jeden Fall auch ein krasses Nachwuchstalent bei den Junioren. Die bestreiten ihre erste Saison jetzt, sind beide im Cube Factory Racing Team. Bringt ihnen aktuell für die Situation nichts, da die offensichtlich keine Weltcup-Punkte haben. Aber wenn die so performen, wie vermutet wird, könnte Cube nächstes Jahr dafür irgendwie nicht gut dastehen.
Voll eine klare Strategie. Wir haben das beim Rookies Championship Race in Schlappen gesehen. Der Casper Hickman, das ist ein voll ausgebauter Jugendlicher. Also das ist jetzt nicht, wie wir uns in Jahren vorstellen, sondern da steht ein Mann vor dir. Fährt extrem gut, solide Technik, sauber. Die arbeiten da wirklich gut von unten rauf. Also Rosso Ziel wurde mitgebracht und da kommen noch einige.
Ihr Bruder kommt ja auch noch in.
Anton Ziel, der ist brutal. Also,
der ist aber noch nicht so voll ausgebaut.
Nein, das ist genau das Gegenteil. Es ist unglaublich. Ich glaube, der braucht 3 cm Federweg, weil er so leicht ist und elegant springt und wirklich dynamisch unterwegs ist. Aber das Cube, das breit aufgestellt hat, das taktisch, glaube ich, sehr gut aufgestellt und mit den richtigen Leuten vor Ort, mit dem richtigen Zugang zu dem ganzen Thema Rennfahren im Jugendbereich, die zu begleiten eher, da geht's klar, man muss Rennen gewinnen und abliefern und performen, aber das mit einem gewissen Augenmaß sehen. Ja. Und da kann man sich andere Teams hundertprozentig was absehen, wie die das machen.
Ja, na absolut spannend auf jeden Fall. Sind wir gespannt, wie das sich für sie auszahlen wird. Ja, generell, ich habe das Gefühl, es sind mittlerweile in der Juniorenklasse so viele, die nachkommen und sagen, oh, das ist ein großes Talent, der hat es schon auf dem und dem in der Rennserie bewiesen. Das muss man einfach sehen, wer da am Ende wirklich auf dem Podium landet. Da scheint es einige Kandidaten zu geben, aber ich glaube, die beiden von Cube sind da schon heiße Kandidaten für ein Top-Ergebnis. Genau, und sonst Max Hartenstern, jahrelang eigentlich so der beste deutsche Elitefahrer. Er kriegt jetzt Konkurrenz von Henry Kiefer. Der ist weiter natürlich im Team, und Jess Blewett nach einer langen Verletzungsphase ist mal nicht Hardline mitgefahren, kann nichts Verrücktes gemacht, sollte hoffentlich in Topform sein, wird auch bei der Frauen in der Frauenklasse angreifen. Das war's soweit, oder? Mit unseren Themen. Auch lange, lange Folge jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben so die spannendsten Sachen aufgegriffen. Wie gesagt, guckt bei uns auf die Website. Wir verlinken euch noch die ganzen Links. Es gibt News zu allen Themen, Übersicht über alle Teams, wer wo fährt, gibt's als Video, als Artikel. Der Markus wird auf jeden Fall zum Weltcup-Start spätestens wieder bei uns dabei sein. Da reden wir wieder über die Rennen. Versuchen wir auf jeden Fall am besten vor Polen uns nochmal hinzusetzen, anzugucken, wer hier in welcher Top-Form ist. Und da würde ich sagen, coole Folge war's. Bleibt uns treu. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Wir antworten da auch drauf. Und bis zum nächsten Mal.
Passt. Servus, ciao.
Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.